nicht umsonst haben ja autoritäre Systeme dieses Problem, dass sie die Meinungsfreiheit sofort unterdrücken und dass es jetzt mit Social Media so schnell und so gut geht. Das ist grauenvoll. Egal, ob man nun Wissenschaftlerin ist oder ob man Analphabetin ist. Die Frauen leiden so sehr darunter, weil sie so schnell der häuslichen Sphäre dann wieder zugeschlagen werden. Dann kommt dieses Shaming für unser Geschlecht dazu. Warum muss ich meine Haut bedecken? Warum muss ich meine Haare bedecken? Warum sehen Männer mich als Sexobjekt? Mhm. Stellen wir uns mal vor, wir als Frauen würden Männer zwingen, qua einer in meinen Augen pervertiert interpretierten Religionsvorschrift, sich zu verschleiern, wenn Männer so rumlaufen müssten. Mhm. Und dass die Frauen dann sagen, nein, wir wollen das nicht, ist doch vollkommen klar.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und manchmal kann es auch in einem Podcast passieren, dass sich die Ereignisse überschlagen, dass der iranische Regierungschef Ibrahim Raisi und sein Außenminister Hussein Amir Abdullahian jetzt am letzten Wochenende tödlich verunglückt sind. Das wussten wir noch nicht, als wir diesen Podcast in der letzten Woche aufgenommen haben. Also insofern möge man mir verzeihen, dass wir nicht darauf eingehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir. Es ist Mittwoch. Wir haben einen Expertinnen-Talk heute. Und mir gegenüber sitzt die Kulturjournalistin Stefanie von Wietersheim.
Hallo liebe Suse, ich freue mich sehr hier zu sein.
Hallo. Heute mal ohne Gatte und vor allen Dingen möchte ich mit dir über ein Thema reden, was so ein bisschen aus dem Blick wieder gerückt ist, nämlich über den Iran, aber speziell über die Demonstrationen der Frauen, die ja im September 2022 begannen, als eine junge Kurdin von der Polizeigewalt ermordet wurde. Und der Grund ist natürlich auch, dass du ein Buch gemacht hast. Jetzt habe ich mich natürlich im Vorfeld gefragt, du hast ja eigentlich gar nicht iranische Wurzeln. Wie kommst du zu diesem Buch?
Ja, es ist ja so, dass man als Journalistin, und ich bin Kulturjournalistin, nicht unbedingt Wurzeln in einem Thema haben muss, um darüber schreiben zu können. Und manchmal ist es vielleicht sogar auch ganz gut oder interessant, wenn man von außen auf ein Thema blickt und darüber schreibt, ohne betroffen zu sein. Und meine Interviewpartnerinnen in diesem Buch, Irans Töchter, sind ja alle mittendrin, mitten betroffen. Und ich kam von außen an dieses Thema ran und habe mir diese Lebensgeschichten erzählen lassen und mit eingetaucht. Allerdings ist die Fotografin des Buches, Neda Rajabi, gebürtige Iranerin und auch die Herausgeberin Leyla Pidayesh ist Deutsch-Iranerin.
Mhm. Genau, und Düsen Tekal ist ja nun auch keine Iranerin. Die war auch hier schon bei uns im Podcast, die
ja,
sich sehr stark
Kurdin.
Genau, für Menschenrechte einsetzt, aber eben auch vor allen Dingen für Frauenrechte. Ich kriege immer eigentlich über den Iran nur durch ihren Instagram-Account ein bisschen mit, weil die Menge an Verhaftungen, an Hinrichtungen, an Folter ja nicht aufhört.
Ja, und das ist eine Sache, die mich beim Schreiben dieses Buches so betroffen und bewegt hat. Denn ohne die Freiheit der Frauen, nicht nur im Iran, sondern die Freiheit der Frauen auf der ganzen Welt, gibt es keine Freiheit. Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig und so interessant, weil wir dort wie unter einem Brennglas sehen, was es bedeutet, für Menschenrechte zu kämpfen. Und diese mutigen Frauen im Iran sind zum Teil bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen. Jetzt im letzten Herbst wurde ja erst der Friedensnobelpreis verliehen und an Narges Mohammadi iranische Menschenrechtsaktivistin und
die im Gefängnis sitzt
und die seit langem im Gefängnis sitzt. Und wenn man die Bilder gesehen hat, ihrer Familie, dieser beiden Kinder, die bei der Verleihung des Preises waren, wie sie dort standen, und man weiß, die Mutter ist im Gefängnis und kämpft dafür, ist sie für mich eine Heldin. Und all diese Frauen sind Heldinnen für die Freiheit.
Mhm. Wenn du sagst, die Freiheit braucht eben auch eine Freiheit der Frauen. Was meinst du damit genau? Also wo machst du das fest? Wieso ist das so wichtig?
Die Freiheit der Frauen ist eigentlich etwas ganz Einfaches und für uns Selbstverständliches. Mhm. Aber das ist es leider nicht. Nämlich, dass Frauen genauso wie Männer leben und arbeiten können, dass sie dieselben Rechte haben, dass sie dieselben Familienrechte haben, dass sie dieselben Rechte haben, sich zu versammeln, Sport zu betreiben, ihre Religion zu wählen, so zu leben, wie sie möchten, auch mit einer Frau zu leben, dass sie tanzen dürfen, dass sie schreiben dürfen, dass sie alles machen dürfen. Und das dürfen die Frauen im Iran eben leider nicht. Mhm. Und sie begehren dagegen auf, unter Einsatz ihres Lebens. Und deswegen ist der Iran so interessant und diese Bewegung der Frauen.
Ja, wir sagen ja immer, wir sind gleichberechtigt, was wir ja im Prinzip eigentlich auch noch nicht ganz sind. Ne? Und dieser Gedanke, dass Frauen so Menschen zweiter Klasse sind, ist ja nichts Neues, sondern wo du in der Welt auch hinschaust, hast du das. Ich würde sogar behaupten, dass du hast es teilweise sogar noch in Deutschland. Auch wenn uns Bildung jetzt zusteht und oder wir uns fortbilden können oder weiterbilden können, auch wenn wir wählen dürfen und so. Also ich würde sagen, das ist bei uns, selbst bei uns noch nicht ganz erreicht.
Du machst das fest an den verschiedenen Gaps, die wir haben, am Pay Gap und am Pension Gap und Education Gap.
Gleichzeitig gibt es ja doch inzwischen auch ganz, ganz viele starke Frauen. Dein Buch handelt von diesen starken Frauen jetzt mit dieser iranischen Perspektive. Aber was denkst du, müsste noch passieren, damit es da auch in der Zukunft wirklich einen Fortschritt gibt oder eine Gleichberechtigung gibt?
Sprichst du jetzt von Deutschland oder von Europa?
Vielleicht erstmal von Deutschland sogar. Weil ich komme gerade aus von einem Frauenworkshop. Und da ist das Augenmerk wirklich, Frauen wieder so in die Präsenz zu bringen und auch dieses, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse? Ja, wozu stehe ich denn? Wofür gehe ich? Ja, das erstmal zu erwecken, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass so die Care-Arbeit ganz wunderbar funktioniert. Wir haben ja auch dieses wunderbare Bild von Hausfrau in Deutschland immer noch. Und wenn es dann aber mal um das eigene Bedürfnis, das eigene Leben geht, dann sind Frauen ganz leise plötzlich. Und ich möchte oder wünsche mir, dass es mehr Frauen gibt, die aufstehen und sagen, hier, ich bin Mensch. Ich bin nicht, ne, das macht sich nicht mehr am Geschlecht fest, sondern ich bin Mensch und ich kann genauso viele Sachen wie ein männlicher Mensch. Ja, so.
Ja, ist interessant. Dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Frauen und ihre Refugien.
Ja.
Da habe ich mich genau das gefragt, dieses, was du sagst, zu mir selber kommen. Mhm. Wie ist das möglich, vor allem in dem Moment, wo ich neben meinem Job Ehefrau bin, Partnerin bin, Mutter bin, Tochter bin, wo ich diese ganzen Hüten aufhabe, wo finde ich einen inneren und einen äußeren Raum, um zu mir zu kommen, um nur das zu tun, was ich alleine mal bin. Denn ich glaube, viele Frauen verlieren sich in dieser Phase. Und du fragst dann, zweite Frage, was fehlt oder was müssen wir tun, damit wir zu so einer ganzen Gleichberechtigung kommen? Oder wo ist das Problem? Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich die Zeit, wenn eine Familiengründung stattfindet. Mhm. Selbst wenn es toll ist, wir haben Möglichkeiten jetzt die Care-Arbeit mehr aufzuteilen, Elternzeit und so weiter. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es funktioniert ja nicht.
Ja.
Es funktioniert ja nicht. Vielleicht ist es in der Generation unserer Kinder, wenn die mal Familie haben sollten, dann besser. Ich glaube aber, dass es so schwierig ist. Ich habe es selber bei mir gesehen. Mhm. In dem Moment, ich habe studiert, ich habe mein Volontariat gemacht, das war alles überhaupt kein Problem. Ich habe mich immer gefühlt quasi wie die Männer. In dem Moment, wo man Kinder bekommt, wo man die Frage hat, wie finanziert man die Familie? Wer steckt zurück, wer steckt nicht zurück? Wie passt man sich an? Das ist natürlich etwas, was man individuell auszuhandeln hat mit dem Partner, der Partnerin. Aber ich habe doch den Eindruck, dass gerade bei deutschen Frauen sich immer noch das einschleicht. Ich arbeite weniger. Ja, man kann die Kinder ja auch nicht in Zwinger sperren. Ja?
Und
man will die optimal irgendwie fördern. Es ist auch nicht so einfach mit dem deutschen System. Ich vergleiche es mit Frankreich. Ich habe meine Kinder in Frankreich bekommen, war 7 Jahre da. Da war die ganze Atmosphäre und das ganze System sehr viel, ein großes Willkommen für die Kinder und die Kinder eine öffentliche Aufgabe.
Ja.
Viel mehr eine öffentliche Aufgabe, während hier vielleicht doch immer noch so ein bisschen dieser Mutterkult da ist, wobei wir ja sehr viel darüber diskutieren. Aber in dem Moment, wo die Männer, und ich glaube, das liegt wirklich an den Männern, wo die Männer das nicht als ihre hundertprozentige Aufgabe sehen, wie auch Frauen, wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern. Deswegen sollten wir bei unseren Söhnen ansetzen.
Genau, das versuche ich. Aber nee, ich weiß, was du meinst, weil das ist ja, das eine ist ja das Aufbegehren und der Feminismus und da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Aber das zweite ist eben auch diese Gleichberechtigung in den Köpfen herzustellen. Und kulturell sind wir halt, und auch die Männer natürlich, sehr patriarchal geprägt.
Ja, wir sind sehr patriarchal geprägt und auf der anderen Seite finde ich es auch eine ganz schwierige Aufgabe, die jede von uns hat, wenn sie in diese Situation kommt. Wir sprechen jetzt mal von Mutterschaft.
Ja.
Denn natürlich, was heißt natürlich, haben viele von uns ja dieses Bedürfnis, für diese Kinder optimal zu sorgen, da zu sein. Dann kommen manchmal auch noch ältere Eltern dazu. Das ist eine riesige Aufgabe. Und ich selber stand auch oft vor der Situation, wo ich dachte, du meine Güte, wie schaffe ich das denn jetzt alles? Diese vielen, vielen Baustellen. Und ich glaube, da ist es wichtig, diese Netzwerke immer wieder zu knüpfen, sich gegenseitig zu helfen und auch Hilfe, wenn es geht, zu kaufen und auch abgeben zu können.
Ja.
Aber diese Solidarität zwischen Frauen und vielleicht auch mal zwischen Männern, da sehe ich irgendwie ganz wenig. Also Väter-Solidarität sieht, glaube ich, nochmal anders aus als Frauen-Solidarität. Auch wenn mich jetzt vielleicht manche Väter dafür mit Steinen beschmeißen, wenn ich das sage. Sieht, glaube ich, ganz anders aus.
Würde ich auch sagen. Aber auch wenn ich so an Hajo denke, der ja auch Vater von 2 Söhnen ist, und mich denke mit diesen beiden Söhnen, dann haben wir auch beide ganz unterschiedliche Zugänge zu den Jungs.
Ja, ja, aber das ist ja auch klar und es ist ja schön, wenn es diese unterschiedlichen Pole gibt und unterschiedliche Herangehensweisen zu den Kindern. Aber wenn wir nochmal zu den Frauen zurückkommen, das ist ja auch wichtig für die Generation. Wenn ich denke, ich habe auch eine Tochter, wie wird es für die sein? Wird sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie als Frau Steine in den Weg gelegt bekommt, eben weil sie ein Mädchen oder eine Frau ist. Und das möchte ich nicht. Das möchten wir alle nicht. Und deswegen ist das Thema der Freiheit, der Gleichberechtigung, der Möglichkeit, das zu tun, was man möchte, nicht das schwache Geschlecht zu sein, so wahnsinnig wichtig. Und da geht es auch um das Frauenbild, das wir in der Politik sehen. Es gibt jetzt so viele tolle Politikerinnen, die dort stehen. Aber wenn ich zum Beispiel an das Frauenbild denke, das jetzt von der AfD propagiert wird und von der jungen Alternative, der Jugendorganisation, dann finde ich das wirklich bedenklich.
Ja, absolut. Aber bleiben wir ja mal bei deinem Buch, weil da ist ja auch dieser Ausruf, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, sonst musst du mich korrigieren, Zahn Sedigi. Azadi.
Ja.
Also Frauen leben Freiheit.
Ja.
Ja. Der hat ja eine ganz wichtige Rolle auch in diesem Buch.
Ja, Frau leben Freiheit ist das Motto, der ist Untertitel und dieser Schlachtruf, der durch die Welt hallte und immer noch durch die Welt hallt und nicht nur als Hashtag, sondern der durch die Gefängnisse im Iran hallt und der einen Widerhall auf der ganzen Welt findet, der so stark ist, zeigt uns, wohin wir alle gehen möchten oder gehen sollten. Frau leben Freiheit. Denn wenn wir nicht in Freiheit leben können, dann ist ja alles nichts.
Ja.
Dann können wir ja auch unsere Kinder nicht erziehen und keine andere Gesellschaft bauen und auch nicht den Frieden bauen. Das ist ja so wichtig. Und nicht umsonst haben ja autoritäre Systeme dieses Problem, dass sie die Meinungsfreiheit sofort unterdrücken und dass es jetzt mit Social Media so schnell und so gut geht. Ich habe gestern auch gerade mit einer chinesischen Cousine darüber gesprochen. Das ist grauenvoll. Egal, ob man nun Wissenschaftlerin ist oder ob man Analphabetin ist. Die Frauen leiden so sehr darunter, weil sie so schnell der häuslichen Sphäre dann wieder zugeschlagen werden. Ja. Und warum müssen sie ihren, und das finde ich so schlimm, dann kommt dieses Shaming für unser Geschlecht dazu. Warum muss ich meine Haut bedecken? Warum muss ich meine Haare bedecken? Warum sehen Männer mich als Sexobjekt? Mhm. Warum sehen Männer Mädchen, kleine Mädchen, heranwachsende Mädchen als Sexobjekt? Warum müssen sie sich schämen für das, was sie sind, nur weil sie Mädchen sind? Stellen wir uns mal vor, wir als Frauen würden Männer zwingen, qua einer in meinen Augen pervertiert interpretierten Religionsvorschrift, sich zu verschleiern, wenn Männer so rumlaufen müssten.
Mhm. Ja.
Ja. Einfach als Gedankenspiel.
Ja.
Und dass die Frauen dann sagen, nein, wir wollen das nicht, ist doch vollkommen klar.
Absolut. Absolut. Und vielleicht auch klar jetzt in dieser Zeit, die jetzt ist, so mit MeToo und, ne, also wo Frauenstimmen auch immer lauter werden und sich auch, das ist dann wieder das Gute an Social Media, eben dann auch fortsetzen können in anderen Ländern oder in einer globalen Idee, ja.
Ja, und das Schlimme ist, also ich habe natürlich auch versucht, während des Schreiben des Buches Kontakt aufzunehmen mit oppositionell eingestellten Frauen im Iran. Mhm. Ich war dort nicht im Iran und ich kann jetzt nach dem Schreiben des Buches auch nicht mehr hingehen, weil das zu gefährlich ist. Die Frauen, die ich dort getroffen habe über verschiedene Kanäle, lechzen nach dieser Freiheit und sie lechzen auch nach den Kontakten mit Frauen, die in der Freiheit leben. Und das ist für die aber auch nicht ungefährlich. Also diese Kanäle, die wir dann gewählt haben für unsere Gespräche, für Videochats, für Telefonate, für Chats. Man hat dabei auch hier nie ein gutes Gefühl, weil ich nie weiß, wie offen kann ich jetzt mit ihr sprechen. Wir erzählen uns dann viel über unser persönliches Leben oder wir schicken uns Bilder und versuchen, und ich habe dann versucht, so Beziehungen aufzubauen und ganz vorsichtig zu sprechen oder verklausuliert zu sprechen. Und ich merkte aber diesen Durst und diesen Hunger, erzähl mir von deinem Leben, erzähl mir von deinem freien Leben. Und jetzt neulich habe ich mit einer Ärztin gesprochen in Teheran und die sagte mir, ich kann hier nicht mehr atmen.
Oha.
Ich kann hier nicht mehr atmen, ich werde krank, ich werde depressiv, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, aber ich möchte auswandern. Und die versucht über alle möglichen Wege, die sie wahrscheinlich auch schafft, in ein anderes Land zu gehen. Und aber für den Preis, alles, was sie liebt, hinterlassen zu müssen. Mhm. Also sie muss sich entscheiden zwischen der erstmal abstrakten und dann konkreten Freiheit, wenn sie weggeht. Und zwischen ihren Eltern, ihren Freunden, ihren Tanten, ihren Onkels und dem Land, das sie liebt. Mhm. Das Regime hasst sie.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, sie wird dann auch ihre Eltern, ihre Familie verlassen müssen und ja wahrscheinlich auch dann so eine Persona non grata zu werden, also auch nicht mehr einreisen zu dürfen, möglicherweise auch gar keinen Kontakt mehr zu haben. Also das kann man sich ja also nur so ganz grob vorstellen, wie das sein wird. Aber hast du da so Geschichten oder Erkenntnisse, wie das dann ist?
Das kommt natürlich auch darauf an, was die Person dann im Ausland macht. Ja? Also
ja.
Das ist ja schon möglich, dass Menschen dann auch wieder zurückkommen und sich besuchen, hin und her zu gehen. Gefährlich wird es natürlich in dem Moment theoretisch, wenn man sich politisch sehr, sehr klar äußert, engagiert. Auf der anderen Seite, ich habe neulich auch das Gespräch mit einer Protagonistin geführt, die ich auch fragte, sag mal, ist das nicht wahnsinnig gefährlich für deine Familie, wenn du jetzt in einem Buch erscheinst, wo du dich so vollkommen klar gegen das iranische Regime positionierst? Mhm. Und dann sagte sie, ja, sie hat es mit ihrem im Iran lebenden Vater diskutiert und der sagte, naja, also die können nun auch nicht, die Geheimdienste können jetzt auch nicht jeden Einzelnen anpieken.
Mhm.
Aber es ist natürlich eine sehr unschöne Situation und vor allem diese Zerrissenheit, die in den Menschen für den Preis der Freiheit sich dann manifestiert, ist auch etwas, was dann potenziell über die Generation weitergegeben wird. Also in dem Moment, wo ein Mensch sich dann entscheidet, ich gehe aus dem Iran raus, kann eine Wurzel gelegt werden für diese, ja, diese gespaltene Persönlichkeit.
Ja, und diese Heimatlosigkeit.
Die Heimatlosigkeit. Mhm. Und das habe ich in den Gesprächen mit meinen Protagonistinnen auch immer wieder gehört. Die teilweise auch psychischen Probleme, die gesundheitlichen Probleme, die ein solches Exil nach sich zieht. Mhm. Das wusste ich vorher auch nicht, weil es kam als basso continuo, als roter Faden immer wieder, wie die Erfahrung von Exil oder Flucht die Menschen prägt in den Familien und die damit dann ihr Leben lang kämpfen und es vielleicht dann irgendwann beginnen zu bearbeiten, aber die damit leben müssen. Manche schaffen es, es in etwas sehr Positives zu verwandeln. Und dann sind wir wieder bei eurem Thema Mutmach-Podcast. Mhm. Das kann Menschen dann Mut geben. Mhm. Wie mache ich etwas Positives daraus? Aber das ist eine wahnsinnige Arbeit.
Das ist immer die Frage, meine Lieblingsfrage, wofür ist es gut?
Ja, wofür ist es gut? Ich glaube, es kann für sehr viel gut sein. Denn wenn uns Menschen die Freiheit geschenkt wird, als Männer oder als Frauen oder wie ich mich auch definiere, ist das, glaube ich, das größte Geschenk, das wir bekommen können. Wenn ich in Freiheit lebe, in einem freien politischen System, kann ich dann ja auch theoretisch so lieben, wie ich möchte. Ich kann mir meine Freunde suchen. Mhm. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen, den ich möchte. Es wird mir nicht vorgeschrieben oder mir wird auch nicht vorgeschrieben, ich muss jetzt, wenn ich zum Beispiel Medizin studiere an einer so und so Universität, mich verpflichten dann an dem und dem Krankenhaus zu arbeiten oder das und das zu machen. Sondern ich kann das machen, wie ich es möchte. Und wie hoch der Preis der Freiheit sein kann, ist mir erst am Beispiel des Iran klar geworden. Mhm.
Du hast dieses schöne Zitat von Simone de Beauvoir in deinem Buch, Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts.
Mhm. Ja, sie bekommen nichts.
Aber ist es nicht ein zu hoher Preis, den die iranischen Frauen da gerade bezahlen mit Gefängnis, mit der Wächterrat oder hat ja jetzt gerade auch wieder diese Kopftuch, ja, diese Verbot nochmal Vorschrift verschärft, genau.
Ja, und das Fiese ist ja auch durch die ganzen technischen Überwachungsmöglichkeiten und Kamera wird es zum Teil ja auch immer schlimmer, weil diese Überwachung so stark ist. Mein Kontakt in Teheran, die Ärztin, bei der war das neulich auch so, die fuhr im Auto, hatte ihr Tuch über dem Kopf, guckte auf ihr Handy, weil sie den Weg irgendwie suchte und dann wurde gesehen, dass ihr Kopftuch so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, dann wurde sie angehalten von der sogenannten Sittenpolizei, wurde rausgeholt, dann haben sie ihr das Auto 4 oder 6 Wochen weggenommen, weil das Tuch nicht richtig saß, jetzt konnte sie nicht hin und her fahren, also eine brutale Schikane, nur weil diese Frau ihr Tuch falsch getragen hat. Du fragst, ob der Preis zu hoch ist, den diese Frauen bezahlen. Ich denke, das kann nur jede Frau für sich selber beantworten. Aber wenn man die Bilder, die uns erreichen, sieht, von vielen, auch jungen Frauen, die ohne Tuch rumlaufen, die sich super sexy anziehen und so auf der Straße auch rumlaufen, dann glaube ich einfach, dass eine solche Bewegung und eine Stimmung immer noch da ist, obwohl es so schwierig ist und jeden Tag immer weiter gekämpft wird, dass wir Hoffnung haben können. Aber wir wissen das natürlich, niemand kann einem sagen, wie das weitergeht. Mhm. Ich frage mich manchmal, würde ich mit meinen Freundinnen, würde ich mich trauen, das zu machen? Würde ich mich trauen, rauszugehen und dann kommt jemand und ich weiß es, der schleppt mich in einen Bus und ich muss Fragebögen unterzeichnen, wo drauf steht, was ich alles falsch gemacht habe, was ich gar nicht falsch gemacht habe und man schleppt mich vor einen Richter. Und der Richter gängelt mich und meine Eltern müssen mich dann wieder abholen und gegen eine Fee da rausholen und die armen Eltern haben dann Todesangst um mich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist genau wie die Frage, wie hätten wir uns in der Nazi-Zeit verhalten? Wären wir Mitläufer gewesen, wären wir Heldin gewesen, wären wir Täterin gewesen? Ich weiß es nicht. Und da kommen wir so an den Kern unseres Menschseins, treten wir für unsere Ideen ein.
Oder Werte auch.
Ne? Für unsere Werte. Und deswegen hat mich die Beschäftigung mit dem Thema die iranischen Frauen auch politisch viel mehr geschärft. Und meine Energie geschärft, in unserem Land für unsere Werte einzustehen. Und das auch den Kindern weiterzugeben oder auch im Freundeskreis zu diskutieren. Ich glaube, das ist so wichtig. Wir haben ein solches Geschenk mit unserer Demokratie, die wir aber jeden Tag immer wieder leben und verteidigen müssen. Ja. Wir können das nicht irgendjemandem überlassen.
Nee, genau. Ich bin voll bei dir. Du hast ja, um jetzt mal ganz konkret in dein Buch einzusteigen, ja, du hast ja unter anderem mit Natalia Amiri gesprochen, aber auch mit Yasmin Tabatai, genau, die hier sehr bekannt sind als Deutsch-Iranerin. Was hast du gelernt? Weil das sind ja alles Frauen, die sind hochgebildet, die haben es irgendwie auch hier in der deutschen Gesellschaft zu etwas gebracht. Die haben sogar einen Namen, die gewinnen teilweise Preise. Da sind ja auch Designerinnen dabei und Fotografinnen und ich weiß nicht, eine ganze Palette toller Frauen. Was hast du von denen gelernt?
Ich habe sehr viel von ihnen gelernt. Also wenn man jetzt zu Yasmin Tabatabai und zu Natalie Amiri geht, muss man sagen, dass die beide aus wirklich klassischen deutsch-iranischen Ehen kommen. Also da ist immer ein Elternteil, ist der Vater ist Iraner und die Mutter Deutsche. Die sind zwischen diesen Welten aufgewachsen und verstehen es wunderbar, beide Kulturen in sich zu vereinen und das beruflich und persönlich zu transformieren in etwas Neues und ganz Großartiges, nämlich im Fall von Natalie Amiri Wissen, Engagement, Vermittlung einer Kultur und dabei aber immer dieses Thema der Demokratie und der Freiheit, das mitläuft als Ton. Und bei Yasmin Tabatabai natürlich dieses große Kreative als Schauspielerin und Sängerin, die aber sehr politisch wurde, die sich sehr politisch engagiert hat und die dann ein Netzwerk gegründet hat. Beide Frauen, muss ich sagen, bewundere ich außerordentlich, weil sie eine große Entschlossenheit haben.
Also Mut.
Einen Mut und dabei warm, gastfreundlich sind und sehr klar sind und das ist natürlich ganz toll, wenn in einer Person sich verschiedene Kulturen treffen, also genau das, was die AfD nicht möchte, und etwas sehr Reiches schaffen und etwas Neues schaffen und den Menschen Dinge beibringen können und vermitteln können. Also alleine, wenn man sich diese reiche Kultur des Iran ansieht, das ist so faszinierend, wenn man einmal reinspringt wie in ein großes Wasserbecken, möchte man immer tiefer tauchen und sich damit beschäftigen. Und deswegen kann ich nur sagen, beschäftigt euch damit, beschäftigt euch mit anderen Kulturen, das ist so toll. Und wir sind in Deutschland wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, also reist, sprecht mit den Menschen, seid offen.
Genau, die Zeit hatte neulich ein Interview, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber da war so die Überschrift, niemand ist ein Bio-Deutscher. Natürlich. Womit gemeint ist natürlich, ich habe deutsche Wurzeln bis in die, keine Ahnung, Steinzeit oder so.
Ja, das ist ja der totale Schwachsinn, weil die Menschen sind immer da hingegangen, jetzt mal ganz krass gesagt, wo sie was zu futtern hatten, wo sie eine gute Arbeit hatten.
Wo sie Heimat fanden.
Wo sie ein Dach über dem Kopf hatten. Und die sind immer gewandert. Also wenn wir auch in unsere ganzen Familienstammbäume zurückgehen würden in den letzten, weiß ich nicht, 100 Jahren, 200 Jahren, 300, 400, 500 Jahren, sind die wenigsten dann immer an einem Ort geblieben. Es sind so viele Menschen immer gewandert. Und gerade im 19. Jahrhundert gab es ja auch diese riesigen Wanderungsbewegungen sogar zwischen den Kontinenten, wenn wir daran denken, wie die Menschen in die USA ausgewandert sind, nach Südamerika ausgewandert sind, innerhalb Europas. Dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg die großen Flucht und Vertreibung. Da hat sich alles wieder neu gemischt. Das ist eben so. Und wir sind Menschen.
Ja, genau. Wir sind am Ende alles Menschen.
Wir sind alles Menschen. Das ist ganz einfach. Und ich glaube, es ist so einfach, aber wir können es nicht oft genug sagen. Und deswegen tut mir das im Herzen weh, wenn jetzt eine meiner Protagonistinnen, die nach dem Schreiben des Buches Miss Germany wurde, Abhamir Schönhauer, eine Iranerin, wenn die so angegriffen wird von den extremen Rechten, das war schlimm. Die hatte eine furchtbare Hate-Kampagne gegen sich. Es wurde gesagt, die Miss Germany ist keine Deutsche. Wie konnte es so weit kommen, dass eine Iranerin Miss Germany ist? Ja, und da muss man, die Miss Germany muss, was weiß ich, blond, bläuäugig und so weiter sein. Ich finde das menschenverachtend und gefährlich. Mhm. Und ich finde, wir müssen aufstehen gegen solche Ideen, denn das sind Bürgerinnen unseres Landes, das sind unsere Schwestern, wenn man so sagen will, wenn wir denken, wir haben irgendwie eine Sisterhood, ja, ja, zwischen Frauen. Wir sprechen jetzt mal nur über Frauen. Ja. Das sind unsere Sisters, ja, und diese Sisters müssen wir beschützen. Und das finde ich ganz wichtig, diese Idee, wir stellen uns zusammen, wir bilden eine Kette, wir nehmen uns alle an die Hand und wir kämpfen dafür. Und dieser Impetus ist bei mir persönlich durch die Begegnung mit diesen tollen deutsch-iranischen Frauen noch viel stärker geworden.
Was ich so spannend auch an deinem Buch fand, war oder ist, dass da ja auch Fotos drin sind, also wie wohnen die? Aber auch du so Fragen gestellt hast, was hörst du am liebsten, was nimmst du zur Hand, wenn du nachts aufwachst, also welches Buch. Und auch alle ein Rezept im Buch haben. Und da habe ich mich dann gefragt, wir hatten mal, Hatice Akün, die Journalistin,
kenn ich gut.
Ja, hatten wir hier mal im Podcast. Und die ist ja im Ruhrpott groß geworden als Deutsch-Türkin und sagte, sie ist rational, ist sie Deutsche und aber von ihrem Gefühl ist sie eine Türkin. Also sie fühlt türkisch und denkt deutsch, um das mal so zu verknappen. Und diese Rezepte sind ja iranisch, also sind persische Rezepte. Jetzt weiß ich so ein bisschen, dass diese persische Küche sehr, sehr vielfältig ist. Aber ich habe mich gefragt, es gibt ja auch tolle deutsche Gerichte. Und du hast ja schon gesagt, es sind ja nicht, es ist ja beides da. Also wie kommt es, dass die sich so, diese Frauen auch so identifizieren mit dem Iran? Liegt das an der derzeitigen Situation oder hat es andere Gründe aus deiner Sicht?
Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist natürlich, weil wir für das Buch besonders nach persischen Rezepten gefragt haben.
Mhm. Okay.
Das war das erste. Und das zweite ist natürlich, dass Essen und Küche ja etwas sehr Prägendes hat.
Ja.
Also das ist ja fast, ja, das ist körperlich, das ist animalisch.
Und das ist auch Gemeinschaft und Nähe.
Ja.
Ne?
Und bei fast allen kam dieses große Gefühl der Gastfreundschaft, des Zusammenseins, des Kochens, die Gerüche, als einer der ersten Punkte. Als ich fragte, was bedeutet das eigentlich für Sie oder für dich, iranisch zu sein, da kam die Gastfreundschaft, die Lebensfreude und dieses köstliche Essen. Also alle schwärmten von dem köstlichen Essen, was ich absolut verstehen kann, weil ich jetzt auch viele der Gerichte nachgekocht habe und die auch teilweise essen durfte, das, das Essen von den Protagonistinnen probieren durfte. Unfassbar gut. Mit riesigen Bündeln und Büscheln an Kräutern und Obst und Gemüse und Farben und Reis und Safran und Nüsse und Rosenblätter und köstlich. Eine Überfülle an Essen und fantastisch. Und
das inklusive, Beste, ja, entschuldige, wenn ich jetzt da so zwischenhake, inklusive deutscher Mütter, die dann richtig persisch kochen gelernt haben.
Ne? Absolut. Zum Beispiel auch die Mutter von Jasmin Tabatabai, die so wahnsinnig gerne persisch kochte. Und auch andere Mütter, die gesagt haben, boah, das schmeckt ja so wahnsinnig gut. Oder die Freundin, die das dann so gerne aßen und die kommen, weil das persische Essen halt so was ganz Großartiges war. Und so mischt sich das und so lernen wir voneinander. Und
ist das was typisch Weibliches? Also ich sag, kochen und dafür zu sorgen, dass alle, dass es allen so leiblich gut geht?
Ich glaube, das kann man so nicht beantworten, weil es natürlich auch Männer gibt, die toll kochen. Aber bei meinen Protagonistinnen war das natürlich die Großmutter. Es wurde mir viel erzählt von Großmüttern, auch von Urgroßmüttern. Dann den Müttern, die so toll kochten. Und das war auch ganz süß bei den Interviews, als ich dann sagte, ja, kannst du mir nochmal das Rezept geben oder das nochmal erklären? Und dann sagte sie, ah, ich muss jetzt die Mami anrufen. Und dann wurde die persische Mami angerufen und die Mami hat dann die Rezepte ganz toll nochmal besprochen und das und das und das. Und dann habe ich das nachgekocht und dann sagte sie, nee, also es muss jetzt anders machen mit dem Safran. Ich habe das auf dem Bild gesehen. Du musst das dann vorher doch nochmal mörsern. Also das kannst du jetzt nicht so lahm sein und das nicht, die Fäden nicht nochmal mörsern oder du musst doch mal deine Nüsse anders hacken und ja, das hast du jetzt gut gemacht. Also das habe ich schon dann auch als diese weibliche Geschichte erlebt. Ob das in der neuen Generation dann immer noch so sein wird, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe es als etwas sehr Weibliches, Nährendes, Warmes, Sinnliches erlebt. Also wir haben auch die Frage dieser Sinnlichkeit, der Sinnlichkeit der Frauen, der Körper, der Sexualität besprochen. Mhm. Und einige dieser Frauen sagten, wir wollen das feiern. Ja? Mhm. Wir wollen nicht, dass das unter irgendwelchen Tüchern versteckt ist und dass das der Besitz eines Mannes ist, der über uns bestimmt. Mhm. Wir wollen, das ist etwas so Herrliches und es gab in unserer Geschichte wunderbare Gedichte und Musik über die Sinnlichkeit der Frauen, über die Stärke der Frauen.
Die ja auch
der
in
Frauen.
Der Sprache ist. Ne? Also das Persische ist ja auch sehr blumig und sehr so drumherum erzählend, also in Metaphern oder ne?
Das ja, und emotional und diese ganzen Sprichwörter und Ausdrücke, die wurden mir dann auch übersetzt und erklärt und wie das ist, dass die, für viele ist das Persische dann das die Sprache der Liebe.
Mhm. Ja, und wenn du an Rumi denkst, den persischen Dichter, der gern überall zitiert wird, ich glaube in meinem neuen Buch habe ich den auch.
Also. Und wenige lesen das, die Bücher und es lohnt sich so sehr und alles, was auch mit Kulturvermittlung zu tun hat, ist ja so interessant. Also zwei meiner Protagonistinnen oder drei machen das auch ganz explizit in Berlin. Das eine sind die kochenden Professorinnen, Doktor und Doktor, die haben ja ein Culture and Food Lab und die Galeristin Anahita Sadiki macht auch solche Poetry Nights und Ausstellungen und um das zu transportieren. Und wenn man sich in diese Welten begibt, ist vielleicht für so eine, ich weiß es nicht, in Anführungsstrichen normale, in Westfalen aufgewachsene Frau wie mich, wenn auch mit einem starken süddeutschen Teil, eine Überfülle an Wärme und Sinnlichkeit. Also das Gegenteil von Ostwestfalen.
Jetzt wäre mein Mann, würde jetzt wahrscheinlich schallend lachen. Ich habe so eine Idee. Ich bin ja so Nordlicht aus Hamburg. Aber wenn du, Sinnlichkeit ist ja auch etwas, was so gerade Kinder am Anfang, also wie die lernen, ne, über die Sinne, über die Sinnlichkeit. Und dann wird vielleicht auch klar, warum deine Protagonistinnen hier in diesem Buch so viel persische Sinnlichkeit da auch reinbringen, obwohl sie ja teilweise hier in Deutschland geboren sind und ihre Wurzeln gar nicht so stark vielleicht erlebt haben. Vielleicht stimmt das auch nicht, was ich jetzt sage. Aber
das ist ganz unterschiedlich bei jeder Frau. Aber das ist eine interessante Frage mit der Mentalität. Das ist etwas, was ganz schwer zu fassen ist. Und man muss immer wahnsinnig aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Klischees fällt oder dass Menschen anderen Menschen etwas überstülpen oder zuschreiben. Aber natürlich ist etwas daran. Natürlich ist etwas daran und diese Wärme und diese Gastfreundschaft, ganz wichtig. Das offene Haus habe ich als etwas sehr Kostbares erlebt, als etwas sehr Schönes. Und ich habe auch mit diesen interviewten Frauen, da muss man sich ja als Journalistin auch eigentlich immer etwas zurücknehmen.
Ja.
Also eine Verbindung mit Menschen aufzubauen, aber jetzt nicht Buddy-Buddy zu sein, weil man ja auch eine gewisse Distanz braucht, um ein Thema zu erfassen und dann zu beschreiben. Habe ich diesen Sisterhood sehr gespürt. Das fand ich sehr interessant und wurde dann auch einbezogen.
Wird die dadurch, dass ja, also Düzin Tekal, die ja, das hatten wir ja schon, auch keine Iranerin ist, wird die dadurch noch geschürt, dass es diese Zweigleisigkeit gibt hier in Deutschland? Also ist das deswegen auch eine starke Sisterhood, die wir jetzt unter deutschen Frauen so möglicherweise gar nicht kennen?
Ich glaube schon, dass die Sisterhood bei Frauen eventuell leichter zu schaffen ist, die für ein gemeinsames Thema brennen, ja. Wie jetzt in dem Fall Woman Life Freedom. Das hat auch die Herausgeberin des Buches, Lela Pider-Jesch, die Gründerin von Lala Berlin, der Modefirma, gesagt, in dem Moment, wo sie draußen stand bei den Demonstrationen in Berlin, waren auf einmal alle Frauen ihre Sisters und sie hat es so wahnsinnig stark gefühlt und auch andere fühlten ihre Wurzeln in den Gesichtern der Frauen und dann kamen sie in die Gespräche und dann haben sie gesagt, bei mir war das auch so, bei mir war das auch so und nein, wir wollen das nicht, ja, also dann kam diese Sisterhood. Ich glaube schon, wenn man für ein gemeinsames Ziel, was so existenziell ist, kämpft, dass es da eher so ist. Ich kenne es mit meinen Freundinnen über die Mutterschaft.
Mhm. Ja, kenne ich auch. Und ich kenne es jetzt auch aus meinen Workshops, weil das auch immer so ein Hintergedanke ist, nämlich so eine Sisterhood zu schaffen von Frauen, wo es gar nicht darum geht, ich bin jetzt deine Freundin, sondern ich sehe dich und ich sehe dich in deiner Einzigartigkeit und ich kann das wertschätzen und huldigen und gleichzeitig helfe ich dir auch, wenn du meine Hand brauchst. So, und das ich erlebe Frauen oder Sisterhood auch immer in einem sehr gleichberechtigten Sprechen und Wahrnehmen und Fühlen auch.
Das gleichberechtigte Sprechen finde ich ein ganz wichtiges Thema, das nach wie vor an Tischen, an denen Männer und Frauen sitzen, ungleich verteilt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht?
Ja, geht's genauso.
Obwohl wir das Jahr 2024 schreiben.
Aber hast du das Gefühl, das liegt daran, dass Frauen anders sprechen als Männer? Das kommt mir manchmal so vor, als ob die Sprache, auch wenn es dieselbe ist, also Deutsch meinetwegen, doch unterschiedlich benutzt wird. Und wenn man jetzt sagt, ich war die Woche davor in Münster-Schwarzach und habe da wieder einen Waldcoaching-Kurs gegeben und da kam ein junger Mann auf mich zu, weil da geht es auch ganz viel ums Fühlen und in die Sinne kommen, um die Sinnlichkeit. Da kam ein junger Mann während des Kurses auf mich zu und sagte, ich weiß nicht, wie man fühlt. Also ich kann das rational verstehen, was du da sagst, aber ich weiß nicht, wie ich ins Fühlen kommen soll. Und das gaben so zwei andere Männer, ich hatte ausnahmsweise mal drei Männer in dem Kurs, haben das auch gesagt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss einen Fühlkurs für Männer machen, kreieren. Also und habe mich gefragt, ob sich das dann eben auch in der Sprache zeigt, auch wenn wir die gleiche Sprache benutzen. Aber ob Männer, also das ist jetzt sehr pauschal, das weiß ich auch alles. Und wenn ich meine Söhne angucke, ist es vielleicht auch schon wieder anders. Aber ob Männer mehr so auf so einer rationalen Ebene sprechen und Frauen eben auch auf einer emotionalen. Wie erlebst du das?
Ich erlebe so, dass Männer in Gesprächsrunden so eine andere Attitude haben. Mhm. Also das muss man mal beobachten, das ist ganz interessant. Allein wie sie sitzen, wie sie versuchen, wie sie einen Raum beherrschen. Ich weiß immer nie, lernt man das schon als kleiner Junge?
Ja.
Oder man lernt es in so Männerrunden, wenn die Jungs dann so zusammenstehen als Teenager und die Mädchen, ich weiß nicht, krümeln sich in die Ecke und die Jungs sind halt so breitbeinig, breitschulterig. Oh, da bin ich dann. Und ich habe das in meiner Ausbildung auch noch so erlebt als Journalistin, wenn wir dann Redaktionskonferenzen hatten. Da waren natürlich immer viel weniger Frauen als Männer. Und ich werde nie vergessen, wie dann ein stellvertretender Chefredakteur zu mir sagte, ja, Stefanie, was haben Sie uns denn für Themen mitgebracht, außer hübsch auszusehen?
Kenne ich auch.
Und ich weiß nicht, ob heute würde der sicher eine Abmahnung kriegen, aber alleine, dass das möglich war oder Busenwitze oder irgendwie sowas, ich denke schon, dass uns das als Frauen irgendwo noch eingeschrieben ist als Erfahrung und dass wir aber daraus ganz bewusst lernen müssen und sagen, nee, Freunde, also so nicht. Und anders auftreten.
Aber das fängt ja, fängt es ja schon an. Also dieses überhaupt es zu merken, überhaupt das Bewusstsein zu haben, dass da, ne, also ich kenne das auch aus genau solchen Redaktionskonferenzen, wo ich aber in dem Moment zwar gezuckt habe, aber auch, also nicht, dass ich mich nicht getraut hätte, jetzt zu sagen, nee, also was soll denn dieser Kommentar hier oder so, aber wo ich gar nicht auf den Trichter, also ich weiß, ich habe innerlich irgendwie gezuckt, ich wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich hätte es nicht benennen können. Bin ich auch eine andere Generation, also als die jungen Frauen von heute. Aber wie schafft man dieses Bewusstsein noch mehr zu sagen, stopp?
Ich glaube, indem man einfach sagt, stopp. Aber das ist gar nicht so einfach, man muss es trainieren.
Ja.
Ich glaube auch, dass nach MeToo der Kampf noch lange nicht vorbei ist.
Nein.
Noch ganz, ganz lange nicht. Und da sind wir wieder beim Thema, warum die Frauen im Iran sich verschleiern müssen nach dem Willen
von Männern.
Von Männern, nicht von allen Männern, aber von einer, von der Regierungsriege. Warum der Frauenkörper ein solches Hindernis in unserem Leben sein kann, der soll ja kein Hindernis sein, der soll ein Hort der Freude, der Stärke, der Sinnlichkeit,
der
Fülle des Lebens sein. So, wenn er aber ein Hort ist, nur der anzieht die Blicke von geilen Männern, und so muss man es ja leider auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen, egal ob ich nun ein schwarzes Tuch über mich werfe oder ob ich halt eine Business-Klamotte trage, dann ist das ein sehr, sehr großer Unterschied, und das ist eine Sache, mit der auch unsere Töchter irgendwie leben müssen. Mhm. Wie gehen wir damit um? Wir gehen damit um, indem wir sagen, stopp, nein, und wir vereinbaren eine Art und Weise, in der wir miteinander sprechen. Und es macht es natürlich sehr viel einfacher, je mehr Frauen im Raum sind.
Mhm. Ja, absolut.
Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eine Parität haben und die wir immer wieder einfordern müssen. Das ist einfach so.
Zum Schluss stelle ich ja immer eine Frage, das wirst du auch wissen, weil ich weiß, du hörst auch unseren Podcast.
Sehr gerne höre ich den Podcast.
Was macht dir Mut?
Was macht mir Mut? Mir macht Mut, ja, tatsächlich, die Frauen im Iran, die bereit sind zu kämpfen, die diesen unglaublichen Lebenswillen haben. Das macht mir Mut. Wir macht Mut, meine Kinder, die sehr klar in der Birne sind, die viel diskutieren, die interessiert sind, die engagiert sind, die den Kontakt mit der Welt suchen. Das macht mir sehr viel Mut. Und mir macht Mut die Verbindung zu echten Freunden, die immer da sind, egal wie es einem geht. Ich denke, wenn man Freunde an der Seite hat, in guten wie in schlechten Tagen, dann geht es immer wieder einen Tag weiter.
Sehr schön. Liebe Stefanie von Vitersheim, schön, dass du da warst. Dein Buch Irans Töchter über Mut, Heimat und die Schönheit des Lebens, ein wirklich nicht nur ein Augenschmaus, auch ein Gaumenschmaus und vor allen Dingen sehr viele nachdenkliche und auch ein reicher Schatz an ganz unterschiedlichen Dingen. Wir verlosen ein Buch. Und meine Frage ist, was möchtest du, wenn ein Hörerin das Buch gewinnen möchte, was wäre die Frage, die sie beantworten sollte?
Die Hörerin oder der Hörer?
Oder der Hörer, genau.
Soll eine Frage beantworten?
Ja, um dieses Buch zu gewinnen.
Ha! Wie heißt der berühmteste Berg im Iran?
Schöne Frage. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Das war sehr schön mit dir.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.